Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Zu Gast heute bei uns ein Mann aus Südtirol, der 1969 mit diesem Song einen Hit gelandet hat. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ja interessant und was hat der Mann sonst noch alles gemacht? Darüber sprechen wir in den kommenden beiden Stunden, denn dieser Mann aus Südtirol, das ist niemand anderes als der Schöpfer des Disco Sounds of Munich, der Mann, der den Synthesizer in die Popmusik gebracht hat, der dreifache Oscar- und vierfache Grammy-Gewinner Giorgio Moroder. Herzlich willkommen.
Danke bestens. Freut mich, hier beim Hessischen Rundfunk mitzuhelfen und ein bisschen erzählen von meinem Leben.
Da sind wir sehr, sehr gespannt. Gerade eben haben wir Sie ja schon singen gehört. Das machen Sie aber gar nicht so gerne, oder?
Als Jugendlicher hatte ich eigentlich öfters mal ein bisschen gesungen, aber ich habe mich nie richtig als Sänger empfunden und ich habe dann auch immer Probleme gehabt, die Texte zu erinnern. Aber für diese Show jetzt in die Live-Show, da werde ich höchstwahrscheinlich Looky Looky singen. Das ist sehr leicht für mich zu singen. Und ein zweites, das heißt From Here to Eternity. Diese zwei Lieder werde ich mich zwingen, sozusagen. Ich werde auch die Texte irgendwo lesen können und die zwei Lieder singen.
Also wir sind jedenfalls sehr gespannt und freuen uns schon auf den 14. April, das möchten wir sagen. Dann kommen Sie nämlich in die Jahrhunderthalle nach Frankfurt, präsentiert von HR1. Und da hören wir Giorgio Moroder singen.
Freut mich auch sehr, da zu kommen.
Wie viele Songs haben Sie im Laufe Ihrer langen Karriere komponiert? Wissen Sie das?
Ganz genau weiß ich nicht, aber es sind zwischen 600 und 700. Komponiert habe ich natürlich mehr, aber die sind nie rausgekommen.
Also wir hören jetzt jedenfalls mal in ein paar der Songs rein, die Giorgio Moroder komponiert hat. Giorgio Moroder, das ist mehr als 50 Jahre musikalische Erfolgsgeschichte und darüber gibt es heute viel zu erzählen hier im HR1 Talk. Herr Moroder, ich freue mich sehr.
Danke, danke.
HR1, genau meins.
St. Ulrich, das ist der Hauptort von Gröden, einem Dolomitental in Südtirol und es ist der Ort, in dem Giorgio Moroder geboren und aufgewachsen ist. St. Ulrich, da wird neben Deutsch und Italienisch auch Ladinisch gesprochen, Herr Moroder. Das ist sogar Amtssprache. Können Sie Ladinisch?
Ich spreche Ladinisch aber nicht mehr so gut.
Ein Satz.
Kovalapa.
Aha, Kovalaba.
Kovalapa, wie geht es? Ja, Kovalapa.
Natürlich, klingt auch ein bisschen lustig. Sie stammen aus einer Bergbauernfamilie?
Nicht Bauern. Meine Eltern hatten eine kleine Pension für Gäste. Also mehr im
gastronomischen Bereich.
Im gastronomischen, ja. Genau.
Sie hätten eigentlich Skilehrer werden wollen erstmal und wenn es nach Ihren Eltern gegangen wäre, hätten Sie eine Ausbildung zum Geometer machen sollen. Was ist ein Geometer?
Ein Geometer ist eine Stufe unter Architekt. Also ich müsste Land messen. Ich könnte auch zum Beispiel ein Haus zeichnen. Es kann aber nicht mehr als zwei Stockwerke sein. Also es ist ein bisschen ein Mini-Architekt.
Und das war aber nicht das, was Sie wollten dann?
Eigentlich schon, aber ich habe dann ein Angebot gekriegt im Sommer, da war ich 19, da habe ich ein Angebot bekommen, als Musiker Geld zu verdienen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das Angebot jetzt nicht annehme, dann wäre ich nie Musiker werden und bezahlter Musiker oder professioneller Musiker. Und die Sache war dann so, ich musste im Herbst noch eine Prüfung machen und ich bin dann am Morgen des Tages, wo ich hätte zur Schule gehen sollen, um die Prüfung zu machen, habe ich dann verschlafen.
Mit Absicht?
Mit Absicht, obwohl ich meiner Mutter erzählt habe, dass die Dame, wo ich da gewohnt habe in Bozen, hat vergessen, mich zu wecken. Und ich habe also diese Prüfung verpasst. und bin Musiker geworden. Und das war, glaube ich, mein Moment in meinem Leben, wo alles geändert hat.
Ja.
Hätte ich da die Prüfung gemacht, dann wäre ich höchstwahrscheinlich jetzt Angestellter in der Gemeinde in St. Ulrich als Geometer.
Aber Ihre Mama hätte das gern gesehen.
Meine Mutter hat es nie so richtig verstanden oder auch nicht verstehen wollen, dass ich genügend Geld verdiene, auch mit Musik. Und selbst wenn ich sie zum Beispiel, ich habe sie jeden Winter nach Los Angeles geholt, hat sie mir öfters gesagt, ja, weißt du, dir geht es schon gut, ich sehe schon, du hast ein schönes Haus hier, aber in Gröden, da wärst du jetzt bei der Gemeinde, da hättest du eine Arbeit für immer. Und aber dann habe ich gesagt, Mutter, schau dich mal herum.
Das ist Los Angeles.
Ja.
Gab es denn damals Ärger? Also waren Ihre Eltern wirklich, waren die wütend?
Schlimm, schlimm. Das Problem war, ich habe die Schule geendet im September, aber meine Arbeit hat dann erst Weihnachten 2-3 Monate später angefangen und da waren 3 Monate, wo ich nicht so recht wusste, was ich tun soll. Daheim war es, jeder war mürrisch, auch meine Geschwister, weil ich war der, was studieren konnte und sie nicht. Und jetzt, anstatt da wirklich weiterzumachen, habe ich aufgebrochen. Und dann habe ich in ein Nachtlokal für 2 Monate gespielt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also diese 3 Monate von September bis Dezember, die waren schlimm.
Wie schwer war das für Sie, überhaupt von daheim wegzugehen?
Nicht schwer.
Nicht?
Weil ich bin mit 13 in ein Internat gekommen, Collegio nennt man das in Italien. 3 Jahre, da war ich praktisch beinahe das ganze Jahr weg. Und dann die nächsten 3 Jahre war ich in Bozen. Das sind zwar nur eine Stunde Auto, aber da wir kein Auto hatten, waren es praktisch, war ich den ganzen Tag oder
halbe Weltreise.
Ja. Meistens dort. Also ich habe von daheim, als ich dann wirklich wegging, war es vielleicht die ersten paar Wochen schlimm, aber war nicht böse.
Aber jetzt sind Sie wieder regelmäßig in St. Ulrich, auch daheim. Verbringen Sie Zeit?
Ja, es wird so, man wird ein bisschen älter und man sagt jetzt, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen in Ruhe setzen oder weniger tun. Und das tue ich auch, obwohl ich ja als DJ herum und als Musiker. Aber es ist schön, wenn man nach Gröden zurück kann und relaxen. Wenn ich in Gröden bin, dann versuche ich so wenig wie möglich zu machen. Obwohl, ich habe ein Studio dort und dann zieht man immer wieder im Studio und will immer wieder ein bisschen arbeiten, aber es ist generell gefällt es mir sehr gut.
Wie viel Zeit verbringen Sie dort so im Jahr, übers Jahr?
Ich würde sagen, beinahe die Hälfte. Früher war ich immer 1 Monat, 2 Monate, jetzt ein bisschen mehr.
Giorgio Moroder, der Mann aus Südtirol, der ausgezogen ist, um die Popmusik neu zu erfinden, heute hier bei uns im HR1 Talk. Er war Bassist, unter anderem in der Begleitband des französischen Rocksängers Johnny Hallyday. Das Songschreiben und das Komponieren, das hat er in West-Berlin begonnen, Ende der 60er Jahre, in seinem Wilmersdorfer Wohnklo, wie er das, glaube ich, mal genannt hat. Und dann führte ihn der Weg nach München. Giorgio Moroder, heute zu Gast hier im HR1 Talk. Warum München?
Ich habe meine Karriere eigentlich angefangen in Berlin. Und da hat mir auch sehr gut gefallen. Nur Berlin zu dieser Zeit war nicht unbedingt, für mich auf jeden Fall nicht ideal. Mit der Mauer konnte man nicht raus. Ich hatte kein Geld. Ich konnte nicht nach München fliegen und mir ein Auto mieten, um nach Italien zu gehen. Habe dann ein Angebot gekriegt von einer Firma in München zu arbeiten. Bei Ariola damals, die Plattenfirma. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich doch nach München ziehen, auch weil es viel näher an Italien ist. Und da konnte ich dann zum Wochenende nach Gröden.
Ihr Studio Musicland, in dem Sie unter anderem mit Leuten wie Harold Faltermeier und Ihrem kongenialen Kollegen Pete Bellotti gearbeitet haben, das war sowas wie eine elektronische Tüftlerwerkstatt. Woher kommt bei Ihnen diese Faszination für das Elektronische in der Musik?
Angefangen hat es mit einem Album, was mir sehr gut gefallen hat damals. Das hieß Switch It On Bach. Das war ein amerikanisches Album von Wendy Carlos, die nur den Synthesizer benutzt hat, um diese ganzen Klänge von der klassischen Musik wieder zu spielen, zum Beispiel ein Oboe, eine Trompete. Und das hat mich so viel fasziniert, weil die Möglichkeiten mit den Moog-Synthesizer damals zu arbeiten waren unheimlich groß. Tausende und tausende Sounds und hauptsächlich verschiedene Sounds. Normalerweise haben wir immer mit Klavier, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Bläser. Und jetzt praktisch habe ich hier ein Instrument, was mir Sounds gibt, die niemand überhaupt konnte. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Wie wichtig war das damals, ein eigenes Studio zu haben, in dem man arbeiten konnte?
Ich habe immer schon kleinere Studios gehabt, zum Beispiel ein Zimmer mit ein paar Geräten und so. Aber ich habe mir dann doch überlegt, jetzt müsste ich mal versuchen, ein richtiges Studio zu machen, dass man auch gute Aufnahmen machen kann. Das Problem wurde dann, dass ich am Anfang gut arbeiten konnte. Ich habe es aber dann an Gruppen in England vermietet, weil die eben angefragt haben. Und am Ende war es dann so, dass ich in mein eigenes Studio nicht mehr reinkam. Zum Beispiel der Mick Jagger ruft mich
an. Das wollte ich gerade sagen. Das waren ja nicht irgendwelche Gruppen. Das waren die Stones, das waren Led Zeppelin, das war Queen.
Queen und Elton John und Rod Stewart. Und dann, erinnere mich, ruft mich der Mick Jagger an aus London. Sagt, Giorgio, wir brauchen das Studio, wir kommen morgen vorbei. Jetzt musste ich natürlich raus, weil wenn ich Nein gesagt hätte, dann wären sie nie wieder gekommen. Also es wurde dann ein kleines Problem eben, weil ich dann in ein Studio mieten musste.
Gab es sonst irgendeine Form von Austausch? Also haben die auch mal ihren Rat gewollt oder haben die da wirklich nur so für sich gearbeitet?
Nein, ich bin bewusst nicht ins Studio gegangen. Als die Gruppen gekommen sind, habe ich guten Tag gesagt. Aber dann dachte ich immer, ich muss die Leute arbeiten. Die wollen nicht, dass hier einer kommt und gerade der Besitzer des Studios auch noch ein Komponist ist und der kommt jetzt und hört, was sie machen. Also, aber ich habe das Glück gehabt, einen Tag war ich unten im Studio, das war im Keller, im Arabella-Haus. Da waren eben die Rolling Stones und ich habe dann eine Gitarre genommen und mit denen ein Lied gespielt.
Welches das, war das?
Ich weiß nicht, ich habe ein Foto, aber ich weiß nicht mehr, welches Lied, aber das war mein, ich kann jetzt sagen, ich habe mit den Rolling Stones gespielt.
Das ist auch schön, die haben aber auch mit Ihnen gespielt.
Sie haben für mich gespielt, ja.
Wie waren die so? Also ich meine, wie sind so die Stones, wenn man sie so außerhalb der Bühne erlebt?
Viel ruhiger, ich meine, die arbeiten. Erstens, es kostet ja alles Geld und gerade die Stones, gerade Mick Jagger war sehr bewusst, was er ausgibt und das war relativ einfach, es sei denn, es waren dann ein paar komischere Leute, zum Beispiel Led Zeppelin, da glaube ich habe es nicht bemerkt, gesehen, da sind schon einige Sachen passiert, auch mit Drogen.
Oha.
Ja.
Giorgio Moroder, heute hier im HR1 Talk.
Danke.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Giorgio Moroder, der in der Musikwelt als der Godfather of Disco gilt. Und außerdem ist er der Mann mit dem Schnauzbart. Der war früher mal dunkel, Herr Moroder.
Und sehr lang.
Ja, ich wollte es sagen, es war Ihr Markenzeichen. Warum tragen Sie ausgerechnet diese Art von Schnauzbart?
Ich habe keine Ahnung. Vor 15 Jahren oder 20 Jahren hatte ich keinen Schnurrbart.
Eben, es gab eine Zeit, ich habe Bilder gesehen, da sahen sie aber ganz anders aus ohne Bart.
Ja, und dann weiß ich nicht, aber ich glaube, meine Frau hat gesagt, weißt du was, du hast mir ganz gut gefallen, warum lässt sie nicht wieder wachsen? Und ja. Seitdem habe ich sie. Und ja. Jetzt wäre ich dann bald, schneiden tue ich sie nicht, ich warte, bis sie nicht mehr wachsen, wie sagt man?
Ja, nicht mehr weiterwachsen.
Weiterwachsen und dann, wenn sie dann wegfallen, dann gehe ich in Pension.
Ist das so? Dann wollen wir mal hoffen, dass die Haare noch ganz lange wachsen.
Ja, ich glaube, ich hoffe auch ein paar Jahre auf jeden Fall.
Manche Männer machen das ja auch, weil es leichter zu rasieren ist. Also, weil man hier nicht rasieren muss. Ja, manche mögen das.
Nein,
das
nicht es ist eigentlich leichter das Rasieren.
Ja.
Weil hier muss man aufpassen, dass man hier schnell schneidet und dann muss man schauen, ob es gerade ist. Meine Frau, die beklagt sich immer, du hast immer eine Seite höher.
Also es ist schon eine Kunst für sich.
Es ist schon Arbeit. Ich habe auch gelesen, der Freud mit dem schönen Bart, der hat eine halbe Stunde jeden Tag
Bart getrimmt. Und die schönsten Fotos mit Schnauzbart, die gibt es bei uns auf der Website auf hr1.de und jetzt gibt es Wunschmusik für Giorgio Moroder aus dem Film American Gigolo mit Richard Gere, Call Me. Und Blondie. Warum ist es damals Blondie geworden? Warum haben Sie die gefragt?
Wir haben das mit dem Richard, der eigentlich sehr interessiert war, welche Musik da reinkommt, und den Regisseur überlegt, wem könnte man nehmen. Und da es eigentlich ein sehr moderner Film war, haben wir überlegt, welche Gruppe oder welcher Sänger wäre da der geeignetste. Und ich habe Blondie immer schon geliebt. Und wir haben uns geeinigt, die Debra zu fragen, ob sie dieses Lied
Debra Harry
singen will. Der Regisseur hat ihr dann auch eine Kopie vom Film gegeben. Der hat sie angeschaut und sie hat den Film als gut gefunden und hat ja gesagt. Ich habe ihr dann ein Demo gegeben. Sie hat den Text dann geschrieben und ich muss sagen, sie hat den Text rein von Call Me absolut getroffen. Er ist ja ein Gigolo, Call Me When You Need Me, und da hat der Text auch sehr gut gepasst.
Dann also jetzt die wunderbare Debra Harry zusammen mit Blondie und Call Me. Musik ist niemand außer mir, das hat er mal gesagt. Und das ist es auch, was ihn zum Wegbereiter eines neuen Sounds gemacht hat. Giorgio Moroder, heute bei uns zu Gast im HR1 Talk, der Mann, der den Synthesizer in die Popmusik gebracht hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit einem Synthesizer?
Also das erste Lied war im Jahr 71, da habe ich ein Lied gemacht, hieß Son of My Father. Und da hatte ich eben diese Platte von den Wendy Carlos gehört und ich habe dann gesucht in Deutschland, ob jemand diesen Moog-Synthesizer hat, der damals sehr viel gekostet hat.
Was war so besonders an diesem Moog-Synthesizer?
Das war der erste Synthesizer praktisch.
Aber das war ein Riesengerät, oder?
Das waren so Kästen, ungefähr 60 mal 40, und die musste man dann, je nachdem wie viele man brauchte, so 2, 3, 4 verbinden mit Kabel, und das war damals für mich ganz schwierig, weil da muss man sich tagelang erfinden und versuchen, wie man da überhaupt einen Sound.
Aber Sie haben sich da reingefuchst, also Sie haben sich da reingearbeitet.
Nein, ich habe dann mit den Apparaturen auch den Tonmeister mit eingekauft oder eingemietet, der Robby Wedel. Und den habe ich dann gesagt, okay, Robby, ich brauche einen Sound von einer Violine oder von einem Bass, und der hat dann gesucht. Das hat dann ausgesehen wie in den alten Telefonzentralen.
Wo man es verstöpselt.
Wo man ja den Kabel von hier, dann geht das Kabel hier dann runter. Noch am Abend, nachdem man aufgenommen hat, hat das wie ein Salat ausgesehen. Er hatte natürlich gute Sounds gefunden und auch schnell. Und so habe ich mit ihm praktisch die Aufnahmen gemacht. Ich habe dann gespielt, aber er hat mir die Sounds gefunden.
Ich meine, die Technik ist ja die eine Sache, die man zur Verfügung hat. Aber wie kamen Sie auf die Idee, mit diesen Sounds zu arbeiten und die zu entwickeln und das sozusagen zur Grundlage Ihrer Musik zu machen und Ihrer Komposition?
Wenn man jetzt an den Lied I Feel Love denkt, da war die Idee mit Pete Bellotti und ich. Wir wollten ein Album mit Donna machen, welches die Sounds von den 50er, von den 60er, von den 70er, und dann überlegt, wie könnte man einen Sound machen, der in der Zukunft, was passiert denn? Im Jahr 2019, kann man da das Lied nochmal hören?
Das haben Sie sich vorgestellt.
Das habe ich genau, Wahnsinn. Das wusste ich alles, dass ich da eine wunderbare Aufnahme mache für den Hessischen Rundfunk.
Natürlich, natürlich, natürlich.
Und da habe ich überlegt, ob man aus dem Synthesizer die ganze Produktion machen kann. Also mit dem Synthesizer wollte ich einen Bass spielen, das war relativ leicht. Dann ein Schlagzeug kreieren, das war schwieriger. Streicher, Bläser, alles praktisch nur aus dem Synthesizer. Und das Lied wurde dann I Feel Love. Die Donna Summer hat den Text geschrieben mit dem Pete Bellotti und natürlich dann gesungen. Und das wurde praktisch eins, vielleicht eins der ersten All-Synthesized-Lieder überhaupt geworden.
Brian Eno, der britische Musikproduzent, der kam eines Tages zu David Bowie und er hat gesagt, Giorgio hat den Sound der Zukunft erfunden. Macht Sie das stolz?
Das hat mir auch dann der David selbst erzählt. Und sie waren in Berlin, weil sie den neuen Sound finden wollten und haben versucht mit, ich weiß auch nicht wie. Und eben dann ist der Brian Eno laut David gekommen und gesagt, David, hör auf, wir brauchen keinen Sound zu suchen. Giorgio hat den Sound gefunden. Und das muss stimmen, das hat mir der David selbst erzählt.
Dann wird das so gewesen sein.
Muss es sein.
Der Erfinder des elektronischen Disco-Sounds, Giorgio Moroder, der inzwischen auch als DJ unterwegs ist mit seiner großen Show The Celebration of the 80s. Wir haben eingangs schon drüber gesprochen. Am 14. April macht er Station in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Am 24. Oktober 1968, da stand eine 19 Jahre junge Gospelsängerin bei der deutschen Erstaufführung des Hippie-Musicals Hair auf der Bühne eines Münchner Theaters. Und damals hätte wahrscheinlich niemand vermutet, dass aus dieser Frau mal eine der großen Disco-Queens der 70er werden würde. Wir sprechen von Donna Summer, mit der Giorgio Moroder einige seiner größten Erfolge gefeiert hat, unter anderem diesen hier. Giorgio Moroder, heute hier bei uns im HR1 Talk. Wie war die erste Begegnung mit Donna Summer?
Uns hat sie absolut gefallen, auch schönes Mädchen, braves Mädchen. Wir haben sie dann im Studio reingeholt und ein Lied gemacht. Das war dann ein relativ kleiner Erfolg, aber recht vernünftig, hieß The Hostage. Bis eines Tages ich überlegt habe, ob man mal vielleicht ein wirklich sexy Lied schreiben kann. Und habe dann Donna gesagt, wenn du eine Zeile hast, auf Englisch natürlich, eine sexy Zeile, dann sag mir, dann versuchen wir. Also kam sie und sagte, ja, meine Idee wäre, ein Lied könnte, ooh, love to love you, baby, love, 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 ooh, love, love. Und ich dachte, hervorragend.
Das nehmen wir.
Muss funktionieren. Und wir sind dann im Studio gegangen und da habe ich dann ein ganz, ganz kleines, primitives Demo gemacht. Und ich habe mich da ein bisschen geschämt. Ich habe eigentlich niemand das vorgespielt.
Warum?
Nein, weil Donna hat schon so gestöhnt. Und
das ist nämlich interessant, weil Sie gerade sagten, na, das war so ein braves Mädchen und die kam ja auch so aus dem Gospel-Hintergrund und dann stand das bei der BBC auf dem Index, weil ja, dieses Gestöhne da drin war. Ja. Ja, so.
Wir haben das, wenn ich mich jetzt gut erinnere, eigentlich als Spaß gesehen. Ich habe einfach gesagt, okay, versuch mal, stöhn mal ein bisschen. Niemand nimmt's, aber. Und da hat mich der Inhaber einer Plattenfirma, Neil Bogart, angerufen und gefragt, ob ich nicht eine lange Version machen will. Und diese Aufnahme wurde dann der Hauptgrund, warum dieses Lied so berühmt wurde, weil die DJs dieses Lied in den Diskotheken spielen konnten.
Und man konnte dazu tanzen und auch tanzen. Lange.
Ja. Und 17 Minuten das hören, weil die haben dann praktisch diese ganzen 17 Minuten gespielt. Und da war es dann so, dass die Leute von der Diskothek rausgingen und dann den Rundfunk anruften, wir wollen das Lied hören. Und plötzlich war die Nachfrage an den Lied so stark, dass es dann Nummer eins geworden ist.
Und als Donna Summer Ende der 70er wieder zurück in die USA wollte, da sind Sie mitgegangen?
Ja, ich dachte, wo die Donna ist, da muss ich dann dabei sein.
Dass sie ihre Muse war. Dann, also es war ihre Künstlerin, auf die Sie gesetzt haben.
Ja, ich meine, ich wollte immer schon nach Amerika. Vor Donna Summer hatte ich schon einen kleinen Hit in Amerika mit Son of My Father, aber das war auf Platz 40, was im Grunde nichts heißt. Aber da waren die ganzen Türen geschlossen. Da konnte ich nicht mal mehr als zur Sekretärin von jemandem reinkommen. Mit Love to Love You, das war dann Nummer eins. Da waren die Türen offen.
Die Zusammenarbeit fand dann irgendwann ein Ende. Warum?
Ganz einfach, die Donna hatte ein Problem mit der Plattenfirma, aber wir waren dann immer noch befreundet und gerade in den letzten 3 Jahren, bevor sie gestorben ist, waren wir öfters zusammen und ich erinnere mich, sie war mit mir immer auf der Suche nach einer Diät. Sie war immer ein bisschen rund, nicht dick, aber rundlich, wollte immer abnehmen. und hat mir dann erzählt, Giorgio, weil ich auch natürlich etwas abnehmen könnte.
Gar nicht.
Hat sie erzählt, du musst das machen, was ich mache. Ich habe diese ganzen neuen Säfte, ein Saft von Kokosnuss zusammen mit denen und da kannst du dann abnehmen. Und sie hat dann auch tatsächlich abgenommen. Nur zu der Zeit wusste ich nicht, dass sie den Krebs hatte. Dann hat sie gesagt, jetzt muss sie nach Florida zurück, wo sie ein Haus hatte. Und 2 Wochen später ist sie dann gestorben.
Giorgio Moroder über Donna Summer, mit der er einige seiner größten Erfolge gefeiert hat. Und das hier, das war die Geburtsstunde des Disco Sounds of Munich. Donna Summer, Love to Love You, auch Buntmusik für Giorgio Moroder.
Danke.
Talk.
Und mit dem Erfolgsproduzenten und Erfinder des Disco Sounds of Munich, dem Wegbereiter der elektronischen Popmusik, dem Godfather des Dancefloors, der selbst allerdings überhaupt gar nicht so gerne tanzt, Giorgio Moroder. Aber wunderbare Musik hat er erschaffen zum Tanzen.
Ich liebe Tanzen in meinem Kopf. Wenn ich ein Lied höre, dann tanze ich schon mit. Aber wirklich tanzen tue ich selten, ganz selten.
Warum nicht?
Ich glaube, wenn man so den ganzen Tag dieses Schlagzeug hört, bum, 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 dann verstehe ich eigentlich nicht, warum ich jetzt auch noch hier tanzen soll.
Nee, nur bewegen soll. Aber zu diesen Beats muss man sich bewegen. Also wenn ich die Musik im Studio spiele, ich kann eigentlich nicht stillsitzen.
Das ist das Problem. Ich tanze ja schon im Studio.
So.
Dann will ich nicht noch einmal rausgehen und hören. Aber meine Frau tanzt gerne. Sie tanzt für mich eigentlich.
Und wenn wir Sie jetzt in der Show sehen als DJ, tanzen Sie da?
Nein, da tanzt niemand eigentlich. Gut, ich tanze schon hinter
so ein bisschen hin und hinter dem Pult.
Ja, ein bisschen springen.
Natürlich.
Da hat man eigentlich keine Zeit zum Tanzen. Da muss man schon aufpassen, was man macht. Aber es ist gut zum Bewegen, zum Springen und so. Das hilft schon.
Auf jeden Fall. Giorgio Moroder, heute hier im HR1 Talk und wir beide füllen gleich unseren HR1 Fragebogen aus.
Okay.
Der HR1 Talk mit Giorgio Moroder, nachdem sogar ein Club in Los Angeles benannt ist.
Giorgio's.
Ja. Da sind Sie auch zu Gast regelmäßig?
Ich gehe da einmal im Jahr. Meine Frau, die geht 2-mal im Monat. Da ist sie die Königin.
Ist die Frau von Giorgio.
Ja, ja, mit VIP und da kann sie dann mitnehmen, wen sie will, weil es da relativ schwierig ist, überhaupt reinzukommen. Mhm. Da muss man praktisch eingeladen werden und da muss man dann durch die Küche eines Hotels reingehen. Und
Oh.
Mysteriös.
Mysteriös. Aber sie geht da gern hin und Sie gehen nur einmal im Jahr hin?
Ich gehe pünktlich einmal im Jahr mit ihr, da tanze ich auch ein kleines bisschen.
Oh.
Da muss ich zugeben, da zwingt mich meine Frau zu tanzen.
Wir beide füllen jetzt den HR1 Fragebogen aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Ja?
Okay.
Ja, das wird gut. Mein schönstes Privileg als Musikproduzent ist?
Einen Hit zu haben.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
1,20 Euro. 21?
Bisschen mehr.
Bisschen
mehr. Wenn es gute Butter ist.
Aber ich lebe in Italien, in Südtirol.
Oh, da sind die Preise anders, ja?
Vielleicht.
Gut. Von meinem Sohn habe ich gelernt,
dass ich in der Musikbranche bleiben soll.
Ja, warum?
Er ist Künstler, aber er sagt, Giorgio, dir geht's gut in der Musik, bleib da. Und ehrlich gesagt, ich habe dann vor Jahren ein paar andere Sachen versucht, ein Auto gebaut und dieses und dann diese. Einige Sachen sind gut gegangen.
Giorgio Moroder.
Und einige Sachen gingen gut, einige Sachen nicht. Und
das Auto nicht so?
Das Auto schon. Das Auto, da haben wir ungefähr 9 Stück verkauft.
Das ist ein Sportwagen.
16 Zylinder. Mhm. Wunderbares Auto, zurzeit praktisch das einzige 16-Zylinder-Auto. Das kann ich jetzt auch in Amerika, ist legal, kann ich jetzt fahren. Und da hat mir eben mein Sohn gesagt,
mach Musik.
Bleib lieber in der Musik.
Disco ist für mich?
Mein Leben.
bereut habe ich?
Viele, viele Sachen, viele kleinere, viele größere, aber im Grunde bin ich ganz glücklich.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Nicht zu radikal werden.
Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit?
Sagen wir mal Einstein, wenn er noch leben würde.
Wenn man eine Zeitreise machen könnte. Ja.
Das wäre schön.
Das wäre sicher sehr interessant, wahrscheinlich sogar auch unterhaltsam.
Ja.
Zufrieden bin ich erst dann, wenn?
Das Lied fertig ist. Und in den Charts ist.
Und gut platziert ist.
Und wenn dann die Abrechnung kommt und ich zur Bank gehe.
Also ein bisschen Geschäftssinn ist immer wichtig.
Man muss schon sein, weil die Musik geht ja nicht für immer. Man darf nicht denken, ich habe jetzt ein großes Lied und von nun gibt es nur noch große Lieder. Jedes Lied ist ganz klein am Anfang und es wird erst groß, wenn man wirklich daran arbeitet.
Ich habe Angst vor...
Dass mich meine Frau zwingt zum Tanzen gehen.
Das ist doch so schlimm, ja.
Ja.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei der Frau in Bozen, die vergessen hatte, mich zu wecken, zur Schule zu gehen, die Prüfung zu machen und mich gezwungen hat,
natürlich.
Musiker zu werden.
Ja, natürlich. Gott sei Dank ist es so gewesen. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Giorgio Moroder, heute hier im hr1-Talk. Als Donna Summer Ende der 70er Jahre zurück nach Amerika wollte, da ist er mitgegangen. Und das war eine Entscheidung, die ihm einen zweiten großen Karriereschub eingebracht hat. Giorgio Moroder, der große Musikproduzent und Komponist, heute hier im hr1-Talk. Sind Sie wirklich wegen Donna Summer gegangen oder haben Sie sich gesagt, so, das ist jetzt meine Chance, auch dort Fuß zu fassen?
Ich wollte eigentlich schon immer noch Amerika, weil man muss zugeben, Amerika ist das Zentrum der Musik. Wenn man einen Hit in Amerika hat, dann kann man hoffen und glauben, denken, dass man einen Welthit hat. Ich habe eben das Glück gehabt mit Donna Summer. Wenn ich nicht Nummer 1 gewesen wäre mit Donna, dann wäre es alles so viel schwieriger gewesen.
Aber da war der Nummer 1 Hit, dann ebbte allerdings die Disco-Welle ab, aber genau da kam die Filmmusik. Das war ja ein ganz neues Betätigungsfeld für Sie. Wie haben Sie denn das geschafft, dass die Filmwelt auf Sie aufmerksam geworden ist?
Man muss jetzt sagen, dass in den 70er Jahren waren die Musiker, die Komponisten waren alle klassisch trainiert. Da hat es keinen Pop-Komponist gegeben, der ein Lied schreibt, Lieder schon vielleicht, aber keine Musik für Filme. Und da hat mich der Alan Parker, der hatte dieses Lied I Feel Love sehr gut gefunden und dachte, diese Richtung würde gut in seinem Film Midnight Express passen. Und ich habe dann ein Lied komponiert, das hieß The Chase. Das hat ihm gefallen und er ist dann nach München gekommen im Musicland und an einem Sonntagnachmittag haben wir das ganze Album abgemischt und das wurde dann mein erster Oscar. Und wenn du mal einen Oscar hast, dann kommt der nächste Produzent oder Regisseur und von da an ging es weiter.
Und so klang die Musik, für die Giorgio Moroder seinen ersten Oscar bekommen hat. The Chase. 1978 sind sie dafür ausgezeichnet worden. Das ist ganz oft gesampelt, ganz oft zitiert worden. Dieses Stück ist wirklich ein Meilenstein auch der elektronischen Musik. Dann haben sie, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, für den Film American Gigolo mit Richard Gere die Musik geschrieben. Blondie's Song Call Me für Top Gun 1986 mit Tom Cruise, Take My Breath Away, so. Berlin. Es war anders, weil die anderen Filmkomponisten, die klassischen Filmkomponisten, haben sozusagen die Unterlege gemacht. Sie haben Songs für Filme auch tatsächlich geschrieben.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich, also man hat mich angesehen als einer, der die Musik, die Hintergrundmusik machen kann, das Score und Lieder. Zum Beispiel John Williams, glaube ich, ist mit Hans Zimmer der Beste überhaupt für Musik. Aber beide schreiben hervorragende Musik. John Williams, ich glaube nicht, dass er je ein Lied geschrieben hat, während ich viele Lieder und viele Hintergrundmusik gemacht habe.
Und die Produzenten wollten das dann auch so, dass die, also für die war das in Ordnung, dass sie eben auch Lieder, Songs geliefert haben für die jeweiligen Filme.
Wenn man überlegt, dass Call Me zum Beispiel ein Riesenhit war, es war Nummer 1, glaube ich, 9 Wochen in Amerika und weltweit. Und das Lied hat natürlich auch den Film sehr geholfen. Und da haben dann die Produzenten, gerade Jerry Bruckheimer, der der Hauptproduzent ist, der Genie mit Top Gun, Flashdance, die haben dann eben gesagt, wie können wir mit einem guten Lied auch den Film fördern.
Was ist anders am Arbeiten in Amerika? Ist es wirklich härter, das Geschäft dort, also das Musikgeschäft dort, als hier in Europa?
Ich glaube, die Konkurrenz ist größer. Die Musiker, die Sänger, die Komponisten, die sind alle sehr gut vorbereitet. Zum Beispiel, wenn ich überlege, dass ich kaum Klavier spiele oder wenig und erfolgreich bin. Wenn man überlegt, in Amerika gibt es Leute, die gehen zur Musikschule und die kommen dann alle nach Los Angeles. Und wenn sie nicht als Pianist oder als Komponist tätig werden, dann fahren sie Taxi oder arbeiten in Restaurants, um Geld zu verdienen. Aber die Talente, die da sind, ist enorm, gerade als Musiker und Sänger.
Giorgio Moroder, heute hier im HR1 Talk mit Musik jetzt aus dem Film Flashdance, gesungen von Irene Cara und komponiert natürlich von Giorgio Moroder.
When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride.
HR1 Talk.
Und mit Giorgio Moroder, dem Mann, der als Produzent mit den ganz Großen des Musikgeschäfts zusammengearbeitet hat, mit Barbara Streisand, Freddie Mercury, Cher, Chaka Khan, David Bowie, Elton John. Ein Mann, der mit den höchsten Auszeichnungen der Branche geehrt worden ist, mit 3 Oscars, 4 Grammys, 4 Golden Globes und dessen liebste Ehrung aber, glaube ich, eine ganz andere ist, der Ehrentitel Commendatore.
Ich bin Commendatore dello Stato Italiano geworden und da gibt es nur 10 jedes Jahr. Das sind vielleicht 5000 Commendatore, die in Italien leben. Und einer der Großen war Enzo Ferrari.
Wow.
Den haben sie den Commendatore genannt.
Und was ist das für ein Ehrentitel? Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist der zweitgrößte. In England wäre es beinahe Sir.
Sir.
Ah. In Deutschland weiß ich gar nicht, was es da...
Na, jetzt Bundesverdienstkreuz am Bande vielleicht.
Das klingt aber nicht...
Nee, das klingt ein bisschen trocken. Ne?
Ja. Ich glaube, es ist eine Zehntelstufe weniger als Sir.
Ja, aber nur unwesentlich. Also man könnte sie jetzt auch ansprechen mit Commendatore.
Tut niemand. Nein.
Gibt es dafür auch so eine, was gibt es da, so einen Orden oder einen Anstecker?
Nein, ich habe nur so eine kleine
Anstecknadel.
Und eben, wie gesagt, das hat den berühmten Enzo Ferrari Commendatore. Das war Il Commendatore. Den hatten sie gar nicht mal Enzo genannt, sondern nur Il Commendatore.
Dann sind Sie heute auf jeden Fall Il Commendatore, Giorgio Moroder, hier in HR1. Jetzt nochmal mit Wunschmusik, Donna Summer, I Feel Love.
Okay.
Der HR1-Talk mit Giorgio Moroder, dem Erfinder des Disco-Sounds, dem Mann, der für seine Filmmusiken 3-mal den Oscar bekommen hat und um den es Anfang der 90er dann aber langsam stiller geworden ist. Er hatte trotzdem genug zu tun. Was haben Sie gemacht in den Jahren?
Ich habe 1000 Sachen gemacht und nichts Vernünftiges. Nein, das stimmt nicht. Ich habe ein Auto mitentwickelt. Ja. Mitfinanziert.
Den Giuseppe Moroder.
Giuseppe Moroder. Wir haben ungefähr 9 verkauft, aber im Jahr 92 wurde die Weltkrise. Da hatte niemand mehr $600,000 Geld zu bezahlen. Das habe ich aber jetzt endlich legalisieren können, nach 30 Jahren.
Das heißt, Sie können es jetzt fahren?
Ich kann es jetzt fahren, will auch jetzt fahren, nur am Sonntag. Und dann habe ich zum Beispiel eine Geschichte für das ZDF gemacht, einen Film, nur Fernsehbilder und ein bisschen die Geschichte der Welt erzählt. Kein Text, nur Musik, wurde dann auch im ZDF gesendet. Da hieß Die Welt, in der wir leben. Da habe ich ungefähr ein Jahr gearbeitet. Dann habe ich einen Kurzfilm gemacht, auch nur mit Fotografien. ging auch sehr gut, da habe ich auch einen Preis gewonnen. Aber ich habe natürlich dann gewartet, dass der Steven Spielberg mich anruft. Er hat aber dann vergessen, oder ich glaube, er hat meine Nummer nicht gefunden.
Nee, er hat, glaube ich, die Nummer gerade nicht gefunden.
Da ist etwas schief gegangen.
Das glaube ich auch. Und dann kam aber ein Anruf, nämlich im Jahr 2012. Das war ein Anruf des französischen Hausmusik-Duos Daft Punk. Was wollten die von Ihnen?
Die haben gesagt, wenn wir jetzt ein Album machen, unser neues Album, ob du interessiert bist, mit uns zu arbeiten, habe ich natürlich ja gesagt, weil ich habe die immer schon gemocht. Die sind rein technisch und musikalisch absolut spitze. Und eines Tages haben sie mich dann angerufen, da habe ich in Paris gewohnt, ob ich im Studio komme. Und ich dachte, ich würde dorthin gehen und mit denen am Klavier komponieren. Und das war dann nicht der Fall. Die haben dann gesagt, nein, nein, wir wollen nur, dass du dein Leben erzählst. Jetzt so ähnlich wie wir zwei jetzt, habe ich denen
das Leben erzählt.
Das Leben erzählt und genau die richtigen Fragen gestellt. Und das war's. Dann haben sie gesagt, ja, wir melden uns dann, wenn das alles fertig ist. Habe dann monatelang nichts mehr gehört und dann wieder mal einen Anruf und ich soll doch im Studio kommen. Dann spielen sie mir das Lied vor und das ist Giorgio by Moroder und hat mir sehr gut gefallen.
Das heißt, und Sie haben das produziert, unterlegt, mit, also Ihre Erzählung unterlegt mit Rhythmus, Sounds, Musik.
Und mit dem Album haben wir dann den Grammy gewonnen.
2014.
Und gerade zur selben Zeit habe ich ein Angebot gekriegt von einer französischen Firma, einen ganz kurzen DJ zu machen, so ungefähr 13 Minuten und plötzlich bin ich DJ geworden.
Und Sie gehen jetzt auf Tour als DJ mit einer 15-köpfigen Band. Ja,
ja, das ist mehr, sagen wir mal, ein bisschen Dirigent, ein bisschen spiele ich Klavier, ein bisschen singe ich. Aber als DJ praktisch bin ich in der ganzen Welt. In Orient, drüben in Japan, China, Südafrika, Südamerika, Indien, Australien. In Australien war ich mit Kylie Minogue, habe ich eine Tour gemacht und das gefällt mir auch sehr gut. Allerdings, ich mache jetzt etwas weniger, weil es sehr anstrengend wird.
Was ist das Schöne daran? Ist das Schöne daran, dass man so diesen direkten Kontakt zum Publikum hat?
Ja, es ist das erste Mal praktisch, dass ich nicht im Hintergrund bin, im Studio und überlege, was könnte man da noch machen und versuchen. Jetzt bin ich draußen. Ich habe teilweise 1000 Leute, aber teilweise 20. Ich habe in London vor 50.000 Leute im Hyde Park gespielt und da fühle ich mich jetzt eben als Künstler, der vorne mit den Fans steht und nicht im Hintergrund.
Und jetzt gibt's den Song, mit dem Sie zusammen mit Daft Punk den Grammy gewonnen haben, nämlich Giorgio by Moroder.
Okay.
Giorgio by Moroder, eine Gemeinschaftsproduktion des französischen Hausduos Daft Punk zusammen mit dem Großen des Musikgeschäfts, dem Erfinder des Disco-Sounds Giorgio Moroder. Und er hat nicht nur den Disco-Sound erfunden, den Loop, die Extended Version, die lange Version eines Titels, das DJ-Set, also ein Titel geht in einen anderen über und über und über und über. Der Synthesizer in der Popmusik, der Four-to-the-Floor-Rhythmus in der Disco-Musik, das hat er erschaffen, entwickelt, erdacht. Giorgio Moroder, einer der prägenden Köpfe in der musikalischen Entwicklung der 70er und 80er, heute hier bei uns im HR1-Talk. Denken Sie sich manchmal, meine Güte, habe ich das wirklich alles gemacht in meinem Leben?
Ich glaube schon, aber es hat auch lang gedauert. Ich habe meinen ersten Hit gehabt im Jahr 69 oder 68. Das sind jetzt 50 Jahre.
Ja, 50 Jahre her. In diesem Jahr 50 Jahre.
Und jetzt fängt das Leben erst an.
Natürlich. Jetzt gehen Sie auf Tour.
Jetzt gehe ich erst auf Tour und dann schreibe ich noch ein Musical.
Wunderbar.
Und da bin ich immer noch vielleicht 2-3 Jahre. Ich habe schon für das Musical ein Datum, das ist Mai 2020. Also bis dann bin ich im Business, so oder so.
Gott sei Dank.
Und dann, wer weiß.
Gibt es schon einen Titel für das Musical?
Nein.
Das noch nicht. Aber Sie haben es wirklich ernsthaft in der Mache.
Ja, ich habe 2 Theater, die das machen wollen.
Und 2020 zum 80. Geburtstag?
Der Geburtstag ist im April und das kommt im Mai 2020.
Also kurz nach dem 80. Man hat das Gefühl, dass seit dem Hip-Hop nicht mehr so viel Neues passiert ist in der Musik. Wie sehen Sie das?
Erstens mal, die Platten verkaufen nicht mehr wie damals. Ich habe jetzt gerade gesehen, ein Lied wurde Nummer 1 in Amerika. Das hat 850 Platten verkauft. Also die Platten verkaufen nicht mehr gut. Was aber sehr gut geht in generell, sind die Auftritte. Wenn eine Gruppe gute Musiker hat oder ein Sänger gut ist, dann war es noch nie so gut wie jetzt. Hm. Abgesehen von den DJs, die so viel verdienen, ist bei neu.
Das ist aber wirklich ein neuer Trend, ne? Diese DJ-gestützten Musikstücke.
Wenn man so diese Show sieht, like Tomorrowland, das sind Shows mit Tausenden von Videos und Lichtern. Das hat vor 10 Jahren vielleicht wer gehabt, vielleicht Michael Jackson damals. Jetzt haben beinahe alle gute DJs, die Großen, die haben alles Shows, das sind wunderbar gemacht und das gefällt den Leuten. Und ich sehe auch, als DJ verdiene ich wesentlich mehr als Komponist von damals.
Was sind die künftigen Trends? Also wir hatten Disco, wir hatten Eurobeat, wir hatten Hip-Hop, wir hatten Dancefloor-Musik. Was sind die Trends der Zukunft?
Was kommen wird, habe ich keine Ahnung. Aber Hip-Hop hat man gesagt vor 2-3 Jahren, das ist vergessen. Wenn man heute die Charts sieht in England und Amerika, dann ist Hip-Hop ganz vorne wieder. EDM, diese elektronische Tanzmusik, läuft immer noch gut. Die DJs sind auch teilweise absolut gute Komponisten, wenn man überlegt, Calvin Harris. Calvin Harris ist ein Genie, ein guter Produzent, guter Komponist, guter Sänger, guter Performer. Die großen DJs sind absolute Spitzentalente. Die verdienen nicht 500.000 pro Gig, wenn sie nicht absolut spitze sind.
Am Ende unseres Talks, lieber Herr Moroder, ist es üblich, dass unser Gast etwas Kleines auswendig aufsagt. Das kann Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, was Sie möchten.
Also von Dante, nel cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura.
Das ist so schön.
Das ist der Anfang von L'Inferno von Dante.
Giorgio Moroder, es war mir eine große Freude.
Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht.
Mein Name ist Marion Kuchenny. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche uns allen einen schönen Sonntag.
HR1, genau meins.